Kapitel 6. Lizenz zum Anderssein. Diagnose und Diagnostik bei autistischen Frauen und Mädchen. Wir sind nicht alle auf dem Spektrum. So viel ist klar. Was ist aber mit Personen, die tatsächlich ähnliche Eigenheiten oder Schwierigkeiten haben wie Menschen mit einer Autismusdiagnose? Ist eine Person, die gerne Dinge schön anordnet und sich in lauter Umgebung nicht wohlfühlt, nicht doch ein bisschen autistisch? Lass uns die Frage umformulieren. Hat jemand mit laufender Nase und einem Hautausschlag ein bisschen Masern? Natürlich nicht. Für beide Symptome gibt es viele mögliche Ursachen. Und sie können zufällig gleichzeitig bei einer Person auftreten. Selbst für beide zusammen gibt es auch andere Erklärungen als Masern, zum Beispiel eine allergische Reaktion. Dasselbe trifft auch auf Autismus zu. Es müssen eine Menge Besonderheiten zusammenkommen, um bei einer Person von Autismus sprechen zu können. Du hast in Kapitel 1 gehört, dass man sich Autismus nicht als ein lineares Spektrum, vielmehr als ein vieldimensionales Spektrum vorstellen muss, das einer Sternenform gleicht. Viele dieser Dimensionen wie Stimming, Angst und Meltdowns haben offensichtlich eine Tagesform. Das heißt, die einzigen Menschen, die sich an guten Tagen zu Recht nur ein bisschen autistisch fühlen, sind Autistinnen selbst. Der Weg zur Selbstdiagnose. Die allermeisten Autistinnen berichten rückblickend, dass die Zeit, in der sie realisierten, dass Autismus etwas mit ihnen zu tun haben könnte, geradezu bahnbrechend gewesen sei. Einerseits war da die Erleichterung, weil sich auf einmal alles erklären ließ. Andererseits kam die Erkenntnis, dass alles Bemühen, normal zu sein, zwar tapfer, aber letztlich sinnlos war. Und dann wurden mal eben Welt und Selbstbild über den Haufen geworfen und mussten neu zusammengebaut werden. Du kennst das böse Wort mit V. Veränderung. Wenn sich gefühlt alles ändert, ist das unter Umständen ziemlich furchtbar. Um in der Metapher des Wrong Planet Syndrome, also dem Gefühl, ein Alien auf dem falschen Planeten zu sein, zu bleiben, empfehlen wir allen Betroffenen, nicht in Panik zu geraten, immer zu wissen, wo das Handtuch ist und einen guten Reiseführer, wie zum Beispiel diesen hier, zu hören. Verdachtsautistinnen recherchieren im Allgemeinen von selbst über das Thema, manche zeitweise sogar hauptberuflich, das heißt mit großem Zeit- und Energieaufwand. Das brauchen wir dir also gar nicht zu empfehlen. Wir sehen in der Diagnostik und in der Praxis immer wieder Frauen, die eine erstaunliche Anzahl von Fachbüchern und anderen Informationen gelesen, sowie Vorträge gehört und Videos gesehen haben, bevor sie sich an uns wenden. Was wir an dieser Stelle allerdings unbedingt klar machen möchten, nicht alle Internetquellen und Fachbücher sind gleich gut. Prüfe daher unbedingt die Aussagekraft einer Quelle, bevor du etwas für dich übernimmst und versuchst, dein eigenes Erleben damit abzugleichen. Dir ist auf deiner bisherigen Reise durch das Thema sicher längst bewusst, dass Autismus eine wirklich komplexe Angelegenheit ist. Das heißt, TikTok-Schnipsel mit Titeln wie »5 Zeichen, dass du autistisch bist« sind Unsinn. Fachleute, die Autismus als dramatisches Schicksal meist für die Familie eines autistischen Kindes darstellen und womöglich gemeinsam bekämpfen wollen, sind ebenfalls zuhauf im Internet vertreten, ohne einen Mehrwert für die autistische Community zu bieten. Hohe Followerzahlen sind bei beiden kein Hinweis auf Qualität. Zum Glück gibt es inzwischen viele Autistinnen, die sich selbst zu Wort melden, sodass nicht mehr nur über sie gesprochen und geschrieben wird. Dadurch erfährt die Welt endlich, wie sich Autismus im Alltag tatsächlich äußert und anfühlt. Da das Phänomen aber so vielgestaltig ist, ist es wichtig zu unterscheiden, ob eine Autistin gerade ausschließlich über ihr eigenes Erleben erzählt oder ob sie auf einer übergeordneten Ebene über Autismus spricht und das mit Beispielen aus ihrem eigenen Alltag verdeutlicht. Beides hat seine Berechtigung. Nur, falls es dich verunsichert, dass etwas bei dir anders ist, als es eine Autistin von sich beschreibt, keine Sorge. Eine der Autorinnen stieß in einem sozialen Netzwerk auf die Aussage, dass ein häufiges Symptom eines autistischen Burnouts die Schwierigkeit sei, körperliche Signale mit dem Gehirn zu verbinden. Dies könne sich darin äußern, dass man Hunger, körperliche Schmerzen, das Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen etc. nicht richtig erkenne. Das stimmt so nicht, denn viele Autistinnen erleben genau das täglich, nicht nur im ausgebrannten Zustand. Die Aussage könnte also eine Person unnötig beunruhigen, weil sie sich fragt, ob sie von einem autistischen Burnout betroffen ist. Nach unserer Erfahrung haben manche Selbstbeschreibungen von Autistinnen zudem wenig Trennschärfe, wenn es um die Einordnung von Symptomen und Besonderheiten geht. Du hast in Kapitel 4 gehört, dass Autismus eine Reihe von weiteren Begleiterkrankungen nach sich ziehen kann. Spricht da also eine Person eigentlich von einer Depression, Sozialphobie oder von ADHS, wenn sie etwas mit dem Hashtag #ActuallyAutistic versieht? Das ist schwer auszumachen. Unser Rat daher, behalte bei deiner Suche unbedingt im Blick, ob du Probleme hast, die sich mit Autismus nicht erklären lassen. Hat deine Angst, dich in sozialen Situationen zu blamieren, die gleiche Qualität wie die von anderen oder ist sie irrealer, Stichwort soziale Phobie? Gab es in deinem Leben schwere psychische Erkrankungen oder Belastungen, die noch nachwirken könnten, Stichwort Trauma? Möglicherweise wirst du hin und wieder feststellen, dass andere Autistinnen im Internet über Schwierigkeiten sprechen, die du nicht oder kaum von dir kennst. Wenn du mit etwas, was eigentlich typisch für Autismus ist, im Alltag keine oder wenig Probleme hast, prima. Vielleicht weißt du noch, wie du dir beigebracht hast, es zu kompensieren? Ein Fachmann sagte in einem Interview über Prosopagnosie, die Schwierigkeit, sich Gesichter zu merken und wiederzuerkennen, er frage zum Beispiel ein Kind, woher es wisse, dass die Oma die Oma ist. Wenn es beginne zu erklären, woran es sie erkennt, sei er schon sicher, dass Gesichtsblindheit vorliege. Wenn man nicht gesichtsblind sei, sieht man das halt. Die ausführliche Erklärung hingegen sei der Ausdruck der Kompensation. Bis hierher haben wir dir also geraten, dich bei anderen Autistinnen zu informieren, aber gleichzeitig nicht alles zu glauben bzw. auf dich zu beziehen, was sie schreiben. Gar nicht so einfach, oder? Wir hatten ja gesagt, es ist komplex. Genau deshalb kann man sich selbst nicht ohne weiteres diagnostizieren. Da Autismus angeboren ist, müssen einschlägige Eigenheiten auch in der Kindheit vorhanden gewesen sein. Wir meinen damit nicht unbedingt Probleme. Autistische Kinder können zufrieden gewesen sein, wenn ihr Umfeld und dessen Anforderungen sie nicht allzu oft überfordert haben. Viele erinnern sich aber doch an eine Reihe nerdiger Angewohnheiten. Wenn du keine lebhafte oder überhaupt Erinnerungen an deine Kindheit hast, kann es hilfreich sein, Eltern oder ältere Verwandte zu fragen. Manchmal liefern Fotos oder Videos aus der Zeit Hinweise. Es kann auch interessant sein, seine Grundschulzeugnisse herauszusuchen und die Bemerkungen der Klassenlehrerin mit dem heutigen Wissen bzw. Verdacht zu lesen. Und dann gibt es im Internet noch Fragebögen, die du ausfüllen und gratis auswerten lassen kannst. Gut untersucht sind der AQ, Autism Quotient, EQ, Empathy Quotient und RATS-R, steht für RITVO Autism Asperger Diagnostic Scale Revised. Leider haben auch diese Fragebögen ihre Stärken und Schwächen. Sie können autistische Symptome bis zu einem gewissen Grad gut erfassen. Das Ergebnis kann dennoch in beide Richtungen falsch sein. Falsch positiv oder falsch negativ. Diagnostikerinnen wünschen sich schon seit langem einen möglichst treffsicheren Fragebogen für das Screening auf Autismus, weil das die Vorauswahl der Patientinnen, die eine ausführliche Diagnostik brauchen, erleichtern würde. Bis heute gibt es aber keinen, der explizit für das Screening, geschweige denn für die Diagnosestellung, empfohlen werden kann. Fragebögen können dennoch eine Hilfe sein, um sich mit geringem Aufwand einen Überblick über die Symptome zu verschaffen, die Hinweise auf mögliche Problematiken oder Diagnosen liefern. Deshalb gibt es die Fragebögen nicht nur im Internet. Du wirst ihnen wahrscheinlich wieder begegnen, wenn du dich für eine sogenannte formale Diagnostik, wie wir den Prozess der Diagnostik bei Fachpersonen und in Fachzentren nennen, entscheidest. Diagnostikerinnen können sich damit schnell ein Bild machen und im Gespräch genauer auf deine Antworten eingehen. Brauche ich eine offizielle Diagnose? Vielleicht vermutest du, nachdem du dich nach bestem Wissen und Gewissen schlau gemacht hast, autistisch zu sein. Vielleicht bist du dir sogar ganz sicher, dass du es bist. Solltest du dich also auf den Weg machen, eine formale Diagnostik durchzuführen? Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Daher möchten wir dir einige mögliche Gründe dafür und dagegen nennen, nach denen andere Autistinnen entschieden haben. Gegen eine formale Diagnostik spricht Aufwand und Anstrengung. Eine entsprechende Praxis oder Klinik zu finden, sich dort anzumelden und dann die Diagnostik zu durchlaufen, ist aufwendig und kostet Kraft. Möglicherweise kommst du zu dem Schluss, dass du dir den mit einer formalen Diagnostik verbundenen Aufwand in deiner derzeitigen Lebensphase nicht leisten kannst. Lange Wartezeiten. Nicht für alle Menschen, die sich aktuell aus gutem Grund mit ihrem Leidensdruck und ihrer Identität auseinandersetzen, ist es sinnvoll, unter Umständen 2 Jahre auf eine klare Antwort warten zu müssen. Risiko des Ausgangs. Wie werde ich damit umgehen, wenn ich mir meines Autismus sicher bin, die Diagnostikerin mir dann aber die offizielle Diagnose nicht gibt? Aktenkundige Diagnose. Du bist nicht verpflichtet, deine Autismusdiagnose bei deinem Arbeitgeber oder an anderer offizieller Stelle anzugeben, außer im Fall einer Verbeamtung. Bei der Gesundheitsprüfung zum Abschluss bestimmter Versicherungen hängt es vom Anbieter ab, ob eine Autismusdiagnose zu Beitragsaufschlägen führt oder nicht. Gatekeeping. Nicht alle Autistinnen sind damit einverstanden, dass ein von überwiegend nicht-autistischen Menschen besetztes Gesundheitssystem über ihre neurodivergente Identität entscheidet. Für eine formale Diagnose spricht Sicherheit für sich selbst und im Umgang mit anderen. Ich bilde mir das nicht nur ein. Eine Expertin auf dem Gebiet hat meinen Verdacht bestätigt. Vor allem in den nicht ganz eindeutigen Fällen, wenn man selbst vor lauter »Das habe ich auch, das habe ich aber nicht« nicht mehr klar sieht, ist eine Expertin zur Einordnung hilfreich. Fehldiagnosen loswerden. Gerade autistische Frauen und Mädchen werden auf der Suche, was mit ihnen nicht stimmt, immer noch entweder unzureichend oder gar falsch diagnostiziert. Höhere Chancen auf eine geeignete Behandlung. Auch wenn die Zahl an Therapieplätzen viel zu gering ist, es gibt immerhin welche. Und man erspart sich hoffentlich Therapieansätze, die für Autismus ungeeignet sind. Mehr dazu in Kapitel 8. Bei einer gründlichen Diagnostik werden zudem die mit Autismus häufig auftretenden Störungen miterfasst, sodass auch hier eine entsprechende Behandlung möglich wird, falls notwendig. Zugang zu weiteren Hilfeleistungen. Um passende sozial- und arbeitsrechtliche Unterstützung zu bekommen, ist eine medizinische Abklärung und Diagnose der Ursachen für die bestehenden Schwierigkeiten notwendig. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können durch eine frühe Diagnose Nachteilsausgleiche in Schule und Ausbildung und auch Maßnahmen bei Berufsbildungswerken zur Erleichterung des Starts in Ausbildung oder Beruf geltend gemacht werden. Bei älteren Erwachsenen stellen sich vielleicht Fragen nach Schwerbehinderung, Assistenz, Teilerwerbsminderung oder Frührente, die mindestens zum Teil mit der formalen Diagnose begründet werden können. Der Weg zur offiziellen Diagnostik. Du hast dich dafür entschieden, einen Termin bei einer Autismusdiagnostikerin zu vereinbaren, um dich auf eine Autismus-Spektrum-Störung hin untersuchen zu lassen? Dann wollen wir dich ein bisschen darauf vorbereiten, was auf dich zukommt. Falls du Mutter eines eventuell autistischen Mädchens bist, wird dich dein erster Weg zur Kinder- und Jugendärztin führen. Möglicherweise möchtest du dich aber parallel dazu schon schlau machen. Dann gilt der folgende Abschnitt, angepasst auf den Kinder- und Jugendbereich, ebenso für dich bzw. deine Tochter. Wo finde ich gute Diagnostik? Auf deiner Suche nach einer geeigneten Stelle solltest du als erstes nach einer Autismus-Spezialambulanz oder Sprechstunde an einer Klinik in deiner Nähe suchen. Falls es so etwas nicht gibt, kommen auch niedergelassene Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen in Betracht, aber eben nur solche, die sich mit Autismus auskennen und bereit sind, die aufwendige Diagnostik durchzuführen. Du wirst sehen, dass es bisher nicht viele Praxen gibt, die die Diagnostik selbst anbieten. Die Zeit arbeitet aber für dich. Wir sehen, dass immer mehr niedergelassene Psychiaterinnen sich in Autismusdiagnostik einarbeiten, weil sie den großen Bedarf erkennen. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, parallel zur Spezialambulanz nach einer psychiatrischen Praxis zu suchen und sich dort mit deinem Anliegen vorzustellen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, was, wenn es kein Autismus ist? Niedergelassene Psychiaterinnen kennen sich nicht nur mit Autismus, sondern mit der ganzen Bandbreite psychischer Störungen aus. Es hat sich in der Medizin allgemein bewährt, nicht direkt zu Spezialistinnen zu gehen, sondern zunächst einmal die Allgemeinmedizinerinnen ein Auge darauf werfen zu lassen, beziehungsweise in unserem Fall die Allgemeinpsychiaterinnen. Denn wir kennen das Problem, dass, wenn man nur einen Hammer hat, alles wie ein Nagel aussieht. Zweitens verlangen viele Spezialambulanzen für die Anmeldung ohnehin eine fachärztliche Überweisung. Und drittens ist es sinnvoll, sei es auch nur vorsorglich, eine Psychiaterin zu haben. Im Krisenfall möchtest du nämlich nicht mit der Suche beginnen und wegen Aufnahmestopp von Neupatientinnen abgewiesen werden. Gute Anlaufstellen, um geeignete Adressen für die Autismusdiagnostik zu erfragen, sind Autismuskompetenzzentren sowie Autismusvereine und Selbsthilfegruppen in deiner Region. Beim bundesweit tätigen Verein ASPIS e.V. findest du Listen von Fachleuten und Selbsthilfegruppen, geordnet nach Postleitzahl. Die unter dem Dach von Autismus Deutschland e.V. organisierten Autismuskompetenzzentren kannst du auf deren Webseiten finden. Diagnostik bei Kindern. Weil es bislang häufig das Schicksal autistischer Frauen war, bis zur Volljährigkeit undiagnostiziert zu bleiben, gehen wir davon aus, dass diese Gruppe von spätdiagnostizierten oder noch gar nicht diagnostizierten Frauen einen großen Teil unserer Hörerschaft ausmacht. Aber natürlich wird ein guter Teil der Autismusdiagnosen bereits im Kindesalter gestellt und auch das Wissen über Autismus bei Mädchen nimmt stetig zu, sodass immer mehr Autistinnen bereits im Kindesalter eine Diagnose erhalten. Im Kindesalter lässt sich noch wesentlich mehr anhand der Beobachtung des Verhaltens feststellen als im Erwachsenenalter. Denn Masking und andere Kompensationsmechanismen werden erst im Laufe des Lebens weiterentwickelt und immer ausgefeilter. Die autistische Symptomatik ist noch nicht so durch Komorbiditäten überschattet wie im Erwachsenenalter. Aber Kindheit ist nicht gleich Kindheit und natürlich muss bei einer Dreijährigen anders vorgegangen werden als bei einer 17-jährigen Patientin. Auch bei Jugendlichen ist es genau wie bei erwachsenen Autistinnen häufig so, dass erst aufgrund anderer psychischer Auffälligkeiten oder Erkrankungen überhaupt auf Autismus untersucht wird. Viele Aspekte der Autismusdiagnostik im Kindes- und Erwachsenenalter ähneln sich. Einen großen Teil macht das ausführliche Anamnesegespräch aus, das, je nach Alter des Kindes, die Eltern übernehmen. Aber auch bei Jugendlichen, die selbst gut Auskunft geben können, ist die Befragung der Eltern unbedingt erforderlich. Dafür wird meist ein halbstrukturiertes Interview verwendet, also ein weitgehend freies Gespräch, in dessen Verlauf aber bestimmte vorgegebene Punkte abgeklärt werden. Die Verhaltensbeobachtung wird standardisiert mithilfe des Autism Diagnostic Observation Schedule, kurz ADOS, durchgeführt. Auf das jeweilige Alter des Kindes abgestimmt, werden verschiedene Aufgaben gestellt und deren Ausführung auf Anzeichen von autistischem Verhalten hin beobachtet. In einigen Punkten unterscheidet sich die Diagnostik im Kindes- und Jugendalter, aber auch von der im Erwachsenenalter. Denn bei Kindern können eine Reihe bislang unerkannter Störungen das autistisch anmutende Verhalten erklären oder mit Autismus zusammen auftreten. Um eine optimale und möglichst frühe Förderung in die Wege leiten zu können, muss bei Kindern genau hingeschaut werden. Das Mädchen reagiert nicht auf Ansprache. Funktionieren die Ohren? Es erwidert den Blickkontakt nicht. Funktionieren die Augen? Es spricht nicht dem Alter entsprechend. Wie gut ist das Sprachverständnis? Es hat Probleme beim Lernen. Wie ist das Intelligenzniveau des Mädchens? Abhängig von den Ergebnissen der ersten Untersuchung werden weitere Tests angesetzt. Gibt es Hinweise auf körperliche Auffälligkeiten oder genetische Syndrome? Gegebenenfalls werden dann neurologische Untersuchungen oder eine Gendiagnostik durchgeführt. Diagnostik bei Erwachsenen. Mit großer Wahrscheinlichkeit bist du, liebe Hörerin, schon volljährig oder zumindest auf gutem Weg dorthin. Das macht die Suche nach einer geeigneten Stelle für die Autismusdiagnostik leider eher schwerer als leichter. Alle Spezialambulanzen sind überlaufen. Deshalb haben die meisten einen sogenannten Facharztvorbehalt eingeführt, was bedeutet, dass du dich nicht selbst zur Diagnostik anmelden kannst. Du musst erst eine niedergelassene Psychiaterin aufsuchen, die dich zur Abklärung von Autismus an die Spezialambulanz überweist. Manchmal reicht es aber auch, wenn deine Therapeutin, falls du eine hast, diese Überweisung an die Ambulanz vornimmt. Nicht alle Spezialambulanzen haben noch geöffnete Wartelisten. Falls du einen Platz auf einer Warteliste bekommst, mach dich auf eine ein- bis zweijährige Wartezeit gefasst. Je nachdem, wie deine psychische Verfassung ist und wie gut du generell mit Formularen zurechtkommst, wird das Ausfüllen der obligatorischen Fragebögen dich viel Zeit und Löffel kosten. Manche Autistinnen berichten, dass sie schier bei jeder Frage in Zweifel über die korrekte Antwort geraten. Die Fragen scheinen nicht für Autistinnen gemacht zu sein, die ja buchstäblich jede geschriebene Zeile zerdenken können. Schließlich ist ihr Talent zum Overthinking angeboren. Eine Patientin bekam bei der Frage, wie oft träumen Sie, einen Wutanfall. Sie beklagte sich bei ihrem Mann, dass sie selbstverständlich jede Nacht mehrmals träume, so wie übrigens alle anderen Menschen auch. Wenn die Damen und Herren von der Klinik wissen wollten, ob sie sich morgens an ihre Träume erinnern könne, dann sollten sie doch bitte das fragen. Sie wisse allerdings nicht, wie häufig sie sich im Vergleich zu anderen Menschen an ihre Träume erinnere, weil das in ihrem sozialen Umfeld kein übliches Gesprächsthema sei. Ihr nicht-autistischer Mann half ihr mit seiner Einschätzung. »Du träumst aber schon ziemlich oft«, ist so mein Eindruck, was sie dann seufzend für sich in eins der Kreuzchen übersetzte. Bevor du wie die Patientin aus unserem Beispiel in Versuchung gerätst, ein Feuerzeug unter eine Ecke des Papierstapels zu halten, wie sie uns anvertraute, mach dir bitte bewusst, dass es nicht auf eine einzelne Antwort ankommt, sondern auf eine Tendenz bei der Auswertung eines jeden Fragebogens. Möglicherweise wirst du aber trotzdem immer wieder Schwierigkeiten mit der Beantwortung der Fragen haben. Wenn bei dir etwas phasenweise oft, sonst aber fast nie auftritt, ist dann die richtige Antwort auf dem Fragebogen selten oder manchmal? In der Autismus-Sprechstunde unserer Klinik sehen wir immer wieder Fragebögen mit reichlich durchgestrichenen und korrigierten Kreuzen, mit Kreuzen zwischen zwei Antwortmöglichkeiten, bitte mach das nicht, mit handschriftlichen Anmerkungen an den Seitenrändern. Wir wissen, dass das Ausfüllen harte Arbeit für dich ist. Schlaflose Nächte und kreisende Gedanken vor dem Gesprächstermin zur Diagnostik sind völlig normal. Sicher hast du bei deiner Recherche schon ein paar Schauergeschichten gehört von Ärztinnen, die einen gut begründeten Autismusverdacht mit der Bemerkung »Sie sind nicht autistisch, Sie können mir ja in die Augen schauen« oder anderem Unsinn abgetan haben. Wir wissen nicht, ob manche dieser Geschichten stark verkürzt wiedergegeben sind, müssen aber leider sagen, dass es auch heute noch nicht ausgeschlossen ist, selbst bei Fachärztinnen auf Unwissen zu stoßen. Wir gehen davon aus, dass du dir vorher viele Gedanken über dich und dein bisheriges Leben gemacht und dich ausreichend über Autismus informiert hast, bevor du dich anmeldest. Mit all den zuvor beschriebenen Überlegungen zur Selbstdiagnostik bist du für das Gespräch mit der Diagnostikerin gut vorbereitet. Falls du Notizen oder Unterlagen mitnehmen möchtest, kannst du das tun. Falls du dein Lieblingsplüschtier zur Unterstützung mitnehmen möchtest, nur zu. Du wärst nicht die erste Patientin, deren Drache, Elefant oder Pinguin während des Interviews auf ihrem Schoß oder vom Rucksack aus zuhört. Was gehört zu einer guten Diagnostik? Neben der erforderlichen Erfahrung im Bereich Autismus erfordert die Diagnostik immer auch eine gewisse Zeit, damit alle relevanten Bereiche beleuchtet werden können. Zu einer guten Diagnostik gehören demnach Sachverstand und Sorgfalt. Der wichtigste Teil sollte ein ausführliches Gespräch sein, das die Kernsymptomatik von Autismus und weitere Themen umfasst. Zusätzlich sollten standardisierte Fragebögen mit und ohne Autismusbezug verwendet werden. Die Fragebögen ohne Autismusbezug können Hinweise geben, ob statt Autismus ein ähnlich erscheinendes oder weiteres anderes Problem besteht. Um abzuklären, ob die Symptome, die dich in die Diagnostik führen, nicht erst im Laufe des Lebens entstanden sind, sondern schon früh vorhanden waren, wird eine sogenannte Fremdanamnese durchgeführt. Dabei wird statt der Patientin selbst eine andere Person gefragt, die Auskunft geben kann. Eventuell wird ein Elternteil oder eine andere Person, die dich schon von klein auf kennt, darum gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, mit zum Gespräch kommen oder wird auf anderem Wege kontaktiert. Aus unserer Erfahrung in der Diagnostik und Therapie von Erwachsenen wissen wir, dass die Fremdanamnese schwierig sein kann, denn nicht alle Eltern sind eine brauchbare Informationsquelle. Manche Eltern sind zu alt, um sich zu erinnern oder leben schlicht nicht mehr. Manche haben damals darauf bestanden, dass ihr Kind völlig normal war und fordern das auch heute noch ein. Manche wussten es einfach nicht besser, sei es, weil es um ihr einziges Kind geht, wir dachten, das sei halt normal, oder weil auch ein Elternteil unerkannt autistisch ist und sein Kind schon allein deshalb für recht normal hielt. In manchen Familien gab es mehrere autistische Kinder und neben dem mit den größten oder offenkundigsten Schwierigkeiten wurden die leichteren Fälle übersehen. Und nicht zuletzt haben nicht wenige Frauen ihre eigenen guten Gründe, ihre Eltern nicht mit in das Thema einzubeziehen. Der Nachweis, dass Schwierigkeiten oder Eigenarten bereits ab der Kindheit vorhanden waren und nicht erst im Laufe des Lebens erworben wurden, ist jedoch für eine Autismusdiagnose zwingend erforderlich. Daher müssen viele unserer Patientinnen teilweise unliebsame Kontakte zur älteren Verwandtschaft aufnehmen. Sogar ehemalige Grundschullehrerinnen wurden schon wieder aufgespürt und befragt. Für Kinder und Jugendliche kann es eine schrecklich schmerzhafte Erfahrung sein, ihre Eltern geballt gegenüber der Ärztin über ihre ganzen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten reden zu hören, vor allem wenn sie selbst nicht bereit sind, sich mit dem Thema Autismus auseinanderzusetzen und das Gefühl bekommen, ihnen wird der Stempel defekt aufgedrückt. Aber auch wenn es ihnen wirklich schlecht ging und sie lange ihr Bestes gegeben haben, um zurechtzukommen, ist es möglicherweise schlimm, wenn eine andere Person das alles in einem einzigen Gespräch aufzählt. Falls du ein Elternteil einer jungen Autistin bist, bereite deine Tochter bitte gut auf das Gespräch vor, falls sie dabei sein wird. Wird die Fremdanamnese bei Kindern durch die Befragung der Eltern anhand des ADR Autism Diagnostic Interview Revised durchgeführt, ist das Kind üblicherweise nicht dabei. Das halten Expertinnen, auch abhängig vom Alter der Patientin, jedoch unterschiedlich. Zu guter Letzt wird möglicherweise noch eine Verhaltensbeobachtung mithilfe des schon erwähnten Autism Diagnostic Observation Schedule, kurz ADOS, durchgeführt. Bei Kindern gehört der ADOS zum Standard, bei Erwachsenen wird er nicht immer gemacht. Meistens findet nicht alles an einem Termin statt, sondern du bekommst die Fragebögen vorher mitgegeben oder zugeschickt. Es kann auch sein, dass das Gespräch in mehrere Termine aufgeteilt wird. Oft ist das aus Zeitgründen bei niedergelassenen Psychiaterinnen der Fall. Möglicherweise wird zeitweise eine zweite Person zum Gespräch dazukommen. Gerade die Spezialambulanzen arbeiten, wenn möglich, nach dem Vier-Augen-Prinzip. Der ADOS-Test wird ebenfalls oft an einem Extratermin durchgeführt, weil er eine bis anderthalb Stunden dauert. Als Ergebnis solltest du einen ausführlichen Arztbrief erhalten, in dem steht, welche Tests durchgeführt und welche Fragebögen ausgefüllt wurden und mit welchen Ergebnissen. Zudem sollte er alle wichtigen Angaben aus dem Gespräch, gegebenenfalls auch die deiner Eltern, umfassen. Und zwar in einer Form, die deutlich macht, dass das nicht die Interpretation der Ärztin ist, sondern das, was du berichtet hast. Wundere dich also nicht, wenn dort vieles in indirekter Rede aufgeschrieben ist. Im Arztbrief müssen natürlich auch die gestellten Diagnosen stehen. Idealerweise sollte später jede Fachfrau nachvollziehen können, wie die Diagnostikerin vorgegangen ist und warum sie zu ihrem Schluss kam. Da Autismus-Spektrumstörung eine Lebenszeitdiagnose ist, also attestiert, dass eine Person ihr Leben lang Autistin war und bleiben wird, ist der Arztbrief ein wichtiges Dokument. Übrigens sind Sachverstand und Sorgfalt genau die Gründe, warum Kapazitäten für Autismusdiagnostik Mangelware sind. Es gibt zu wenige Fachkräfte, die sich wirklich gut mit Autismus auskennen, und der Aufwand von mehreren Stunden pro Person mit Autismusverdacht wird von den Krankenkassen nicht kostendeckend vergütet. Das Ergebnis der Diagnostik. Folgende mögliche Ausgänge einer Autismusdiagnostik kennen wir. Ja, es ist Autismus. Schönen Tag noch. Ja, es ist Autismus. Und jetzt reden wir mal darüber, was Sie brauchen und wie es für Sie jetzt weitergehen kann. Wir wissen es nicht. Es sind autistische Züge bzw. Merkmale erkennbar, aber aus bestimmten Gründen können wir die Diagnose nicht vergeben. Das kann vorkommen, weil ein Kernsymptom oder der Leidensdruck der Patientin nicht ausreichend erkennbar ist oder weil eine andere Störung eine mögliche Autismus-Symptomatik überdeckt und zuerst behandelt werden sollte, bevor eine gesicherte Aussage über Autismus gemacht werden kann. Nein, es ist kein Autismus, sondern Folgendes. Nein, es ist kein Autismus, schönen Tag noch. Wir würden uns natürlich wünschen, dass niemand mehr mit dem Arztbrief einfach allein gelassen wird. Die Zeitnot und auch die mangelnde Vernetzung der diagnostizierenden Stellen mit anderen Beratungsstellen macht es aber oft nicht anders möglich. Zudem würden wir uns wünschen, dass im Fall von Unklarheit im Arztbrief auf die unglückliche Formulierung »Eine Autismus-Spektrum-Störung wurde ausgeschlossen« verzichtet wird. Leider verwenden einige Diagnostikerinnen sie immer noch. Sie verschleiert, dass es doch Hinweise auf Autismus gab. Wenn der Symptomatik aber sicher kein Autismus zugrunde liegt, sollte das klar formuliert werden. Wir sehen die Problematik der zu geringen Kapazitäten für fundierte Diagnostik sowie Therapie und Coaching an unseren eigenen Arbeitsplätzen. Wir sehen die vielen Menschen, denen eine korrekte Diagnose Erleichterung bringt und den Weg in eine für sie passende Lebensgestaltung ebnet. Und dennoch wird an unserer Ambulanz und auch an anderen Stellen ja längst nicht bei allen, die vorstellig werden, die Diagnose Autismus vergeben. Was ist mit diesen Menschen? Wurde bei Ihnen etwas übersehen? Sollten Sie es also noch einmal oder vielleicht woanders versuchen? Und falls Sie dort wieder nicht erfolgreich sind, dann eben nochmal und nochmal? Wir erleben teilweise Verzweiflung und sogar Wut, wenn der Autismusverdacht nicht bestätigt werden kann. Ist Autismus eventuell doch eine Modediagnose geworden? Gilt es in manchen Kreisen als schick, autistisch zu sein? Wir bezweifeln das und begegnen jeder einzelnen Person, die zu uns kommt, mit Offenheit und Interesse, um die bisher unerkannten Autistinnen zu finden und die, bei denen sich der Verdacht nicht bestätigt, beim nächsten Schritt auf ihrer Suche nach einer Erklärung für ihr eigenes So-Sein zu unterstützen. Okay, ich bin also Autistin. Und jetzt? Gerade bisher hochkompensierende Autistinnen, die jahrzehntelang unerkannt geblieben sind, sehen nach der gesicherten Erkenntnis die nächste Nebelbank der Unklarheit vor sich auftauchen. Und wie du aus Kapitel 2 weißt, ist Unklarheit für Autistinnen ein ordentlicher Stressfaktor. Unserer Erfahrung nach stehen viele frisch diagnostizierte Autistinnen vor Fragen wie diesen hier. Sind AutistInnen jetzt mein Tribe? Auch wenn ich manche von denen merkwürdig und unsympathisch finde. Unsere pragmatische Antwort darauf ist, natürlich bist du nicht verpflichtet, plötzlich alle anderen AutistInnen nett zu finden. Viele berichten, dass sie sich erst an einen unmaskierten Umgang von AutistInnen untereinander gewöhnen mussten, bevor sie lernten, weniger maskierte Mit-AutistInnen zu schätzen. Ich habe mich mein ganzes bisheriges Leben lang so sehr bemüht, normal zu sein, dass ich gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich? Darüber sprechen wir in Kapitel 7. Das dauernde Unverstandensein hat mir Schaden zugefügt. Ich habe schon vorher andere Diagnosen bekommen und fühle mich oft unglücklich. Könnte eine Psychotherapie mir helfen? Und falls ja, was für eine? Hör nach in Kapitel 8. Jetzt weiß ich zwar, warum mein Leben so anstrengend ist, aber davon wird ja noch nichts besser. Was kann ich selbst tun? Das erklären wir dir in Kapitel 9.